Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ich freue mich riesig, heute noch einmal mit Dr. Lela Ahlemann zu sprechen, Hautärztin, Ernährungsmedizinerin und Proktologin. Heute widmen wir uns einem Thema, wo du, liebe Lela, ja auch absolute Expertin bist, nämlich dem Mikrobiom. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Nach dem letzten tollen Gespräch bin ich mal gespannt auf deine Fragen.
Ja, und zwar muss ich tatsächlich ganz, ganz blöd auch erstmal fragen, was genau ist denn ein Mikrobiom? Ich persönlich weiß es wirklich nicht. Was genau ist das also?
Das Mikrobiom bezeichnet im Prinzip die Vielfalt der Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Das sind Bakterien zum größten Teil, aber auch Viren, Pilze, Parasiten und so Urbakterien, Archaea werden die genannt. Dieses Mikrobiom nimmt ja Einfluss auf uns, denn wir wissen, dass es nicht nur irgendwie im Darm lebt. Jeder hat ja schon mal was von Darmflora gehört. Dann vielleicht auch nochmal was von Hautflora oder Atemwegsflora. Wir wissen, dass dieses Mikrobiom überall ist. Also in unseren Augen, in Krebstumoren, es gibt kein Gewebe unseres Körpers, das nicht durch das Mikrobiom gesteuert und beeinflusst wird. Und wir Menschen könnten ohne das Mikrobiom gar nicht existieren. Wir würden gar nicht leben, denn nur die Bakterien und Mikroorganismen im Allgemeinen ermöglichen es uns, ein Leben auf diesem Planeten zu führen. Und ich sage auch immer meinen Patienten, die waren vor uns schon auf dem Planeten und die werden nach uns, wenn wir vielleicht nicht mehr da sein sollten als Spezies, auch dann werden diese Mikroorganismen diesen Planeten noch erfolgreich bevölkern. Entsprechend groß ist die Bedeutung. Und das macht das Ganze so unglaublich spannend und so unglaublich vielseitig.
Du sagst, es ist unglaublich vielseitig. Auch du bist Hautärztin und Ernährungsmedizinerin. Inwiefern hast du denn mit Mikrobiom so in deiner täglichen Arbeit zu tun?
Ich bin auch Proktologin seit 18 Jahren. Das heißt, ich bin auch Ärztin für den Enddarm. Das ist tatsächlich eine Zusatzbezeichnung, die man quasi durch Weiterbildung erwerben kann und die ein Teil der Dermatologie auch früher immer war, aber mittlerweile nicht mehr so häufig ist. Ich bin eine der wenigen Hautärzte, die noch als Proktologin tätig sind und damit habe ich extrem viel mit Mikrobiom zu tun. Man muss verstehen, unser Darm ist von Haut überzogen, nämlich von Schleimhaut. Unser Körper ist von Haut überzogen. Das ist beides in meinem Interessengebiet. Ich bin ja Hautärztin, Proktologin, Ernährungsmedizinerin. Da schließt sich der Kreis. Und es gibt im Prinzip keine Hauterkrankung ohne Veränderung der Mikrobiota, also der Bakterien- und Mikroorganismenzusammensetzung. Häufig ist es so, dass bei Darmproblemen oder fast immer ist es so, dass bei Darmproblemen auch eine gestörte Darmflora vorliegt. Somit ist das eigentlich mein Alltag, wobei ich jetzt nicht bei jedem Patienten direkt über Haut- und Darmflora spreche. Nicht jeder will das wissen und nicht jeder muss sich damit auseinandersetzen zur Behandlung seiner Erkrankungen. Manche Dinge kann man ja auch ganz leicht behandeln, ohne viel Erklärung, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das immer im Hinterkopf habe, wenn ich einen Patienten sehe.
Ich finde es jetzt ja schon interessant und möchte es schon noch ein bisschen besser wissen. Darmflora und Gesundheit. Also vielleicht kannst du da nochmal konkret sagen, was beobachtest du oder was untersuchst du oder wie verschreibst du vielleicht auch Therapien in Bezug auf die Gesundheit der Darmflora?
Also grundsätzlich wird unsere Darmgesundheit durch verschiedene Faktoren beeinflusst, aber einer der maßgeblichen Faktoren ist die Ernährung. Also womit man die Mikroben in seinem Darm füttert. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, Schlaf, Bewegung, Stress und so weiter, Genetik natürlich auch. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, wie füttere ich meine Darmbakterien? Wenn ich meine Darmbakterien adäquat füttere, dann habe ich in der Regel eine gesunde Darmflora oder eine für mich gesunde Darmflora, wobei ich hier festhalten muss, dass rein wissenschaftlich gesehen der Begriff gesunde Darmflora noch nicht definiert ist. Also wenn man so Werbung hört, gut für die Darmflora und so weiter, das ist alles, bewegt sich so im Grenzbereich. Ne? Denn wir wissen nur eine hohe Vielfalt von Darmbakterien, das ist auf jeden Fall gesund. Also je mehr Diversität, je mehr unterschiedliche Darmbakterien wir haben, desto besser ist die Darmflora. Es gibt aber keine Definition für eine gesunde Darmflora. Und deswegen kann man auch nicht sagen, du musst so oder so eine Darmflora haben, um einfach ein gesunder Mensch zu sein, sondern es ist hoch individuell und auch hoch komplex. Ich kann da gleich noch ein paar Hintergründe zu erläutern. Aber das ist das Erste, was man verstehen muss. Und was wir allerdings wissen, ist, dass man nicht sagen kann, dieses oder jenes, zum Beispiel Probiotikum, diese Darmkur, macht dir zwangsläufig eine gesunde Darmflora. Was wir aber sagen können, ist, dass zum Beispiel eine gesunde Ernährung, da können wir gleich drüber reden, dass eine gesunde Ernährung eine gute Darmflora fördert. Eine gute Darmflora hat dann zur Folge, dass man insgesamt gesünder ist, fitter, leistungsfähiger. Unsere Darmflora steht über die Darm-Hirn-Achse mit unserem Gehirn in Verbindung. Sie steht über die Darm-Haut-Achse mit unserer Haut in Verbindung und auch noch mit anderen Organen. Ich beziehe mich jetzt mal auf die Haut. Wir wissen, dass bei vielen Hauterkrankungen Veränderungen der Darmflora vorliegen. Manche kann man auch schon so ein bisschen beeinflussen. Aber es ist ein schwieriges Thema in jedem Fall. Also es gibt Dinge, die kann man berücksichtigen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es dafür keine grundsätzlich allgemeine Lösung gibt für dieses Thema Darm und Haut.
Was kann man denn berücksichtigen?
Für einen Großteil der Menschen kann man sagen, dass es sinnvoll ist, viele Ballaststoffe zu essen. Empfehlungen liegen bei ungefähr 30 Gramm Pi mal Daumen Ballaststoffe pro Tag. Ballaststoffe, das ist im Prinzip, es gibt lösliche, unlösliche Ballaststoffe, im Prinzip aus Pflanzenfasern, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn und so weiter. Und wenn man viele Ballaststoffe isst, dann fördert man in der Regel Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Kurzkettige Fettsäuren können den Darm verlassen und können Entzündungen modulieren. Wir wissen, dass sie zum Beispiel Atemwegsinfektionen modulieren können, sodass man eben seltener krank wird. Wir wissen, dass kurzkettige Fettsäuren in der Haut bewirken können, dass die Hautbarriere gestärkt wird. Das heißt, eine ballaststoffreiche Ernährung ist in der Regel gut für eine gesunde Darmflora. Es gibt aber Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sind zum Beispiel Carnivore, die essen nur Fleisch. Das sind die oft nicht aus irgendwelchen modischen Erscheinungen, sondern einfach, weil es ihnen damit besser geht. Das heißt, es gibt Menschen, die sind von der Darmflora her so ausgelegt, dass sie so viele Ballaststoffe gar nicht gut vertragen oder noch nicht vertragen. Mhm. Und die müssen sich dann entsprechend ihrer Bedürfnisse ernähren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch auf meinem Instagram immer sage, ja, esst viel Obst und Gemüse, ernährt euch ballaststoffreich, dann bezieht sich das immer auf einen Großteil der Menschen, aber nicht auf jeden Einzelnen. Das heißt, Darmflora-Gesundheit bedeutet auch, sich beobachten wieder. Ne? Zu beobachten, wie reagiert mein Körper auf dieses oder jenes Lebensmittel? Geht es mir damit besser? Und dann gibt es natürlich grundsätzliche Aussagen, Obst, Gemüse gut, Vollkorn gut, Hülsenfrüchte gut und Fastfood schlecht, Zucker schlecht. Ja. Das in jedem Fall, ne? Das kann man berücksichtigen, aber von da ab muss man dann individuell auch schauen, wie ist es denn bei mir genau?
Ja, weißt du denn, wie es überhaupt zu der Entdeckung des Mikrobioms kam und dass es zum Beispiel auch mit unserer Darmgesundheit oder eben auch mit unseren Ernährungsweisheiten zusammenhängt? Also weißt du da so ein bisschen geschichtlich die Herkunft?
Ja, es gab vor so, ich glaube so im 17. Jahrhundert oder so einen Holländer, der war glaube ich so Handwerker oder so Bastler, der hat das Mikroskop entwickelt. Mhm. Und kaum hat er die Möglichkeit eben zu mikroskopieren, hat er alles unter sein Mikroskop gelegt, Blut, Sperma, sein Zahnbelag, also wirklich alles.
Ja.
Und hat dann gesehen, da bewegt sich was und hat diese Mikroorganismen gesehen, die irgendwie benannt und gesagt, okay, das ist ein großes Ding. Wir haben ja überall diese kleinen beweglichen Mikroorganismen. In meinem Urin, in meinem Sperma, in meinem auf meinem Zahnbelag oder in meinem Zahnbelag, also überall. Und und das war sozusagen der Vater der Mikrobiologie, wenn man so möchte. Aber es fehlten natürlich diagnostische Möglichkeiten, um da weiter in die Tiefe zu gehen. Das heißt, man muss ja, wenn man über Mikroorganismen spricht, die auch identifizieren können. Und diese Fähigkeiten fehlten. Dann kamen später, so vor 200 Jahren oder so, kamen dann so Sachen wie, dass man Bakterien anzüchten kann, auch spezifischen Nährmedien. Also dann wurde die Mikrobiologie sozusagen geboren. Dann hat man ihn angezündet, kultiviert, auf Reis, Agar, Saburo, Agar, also was man halt alles so hat. Und da hat man dann so ja einen ersten Hinweis drauf bekommen, okay, es gibt da was. Und der Glaube war ja damals, dass Mikroorganismen eher schädlich sind, weil man wusste, dass bei verschiedenen Erkrankungen Bakterien eine Rolle spielen. Und so kam es dann, dass Bakterien im Allgemeinen verteufelt wurden. Das Antibiotikum wurde entwickelt, Hygienemaßnahmen, Desinfektion und so weiter wurde entwickelt. Einfach in der Annahme, dass das Beste für den Menschen sei. Heute weiß man, dass nur sehr wenige von den vielen Millionen Bakterien wirklich pathogen sind, also schädlich für unseren Körper, und die meisten haben eigentlich positiven Einfluss. Aber man hat sich einfach grob vor allen Bakterien dann versucht abzuschirmen und Bakterien überall zu bekämpfen. Dann, ja, in den letzten 10, 15 Jahren kam es dann so weit, dass neue Verfahren entwickelt wurden, um DNA von Bakterien zu identifizieren. Mhm. Das nennt sich Sequenzierung, also von Genomanalysen. Das Genom der Bakterien wurde untersucht oder der Mikroorganismen im Allgemeinen wurde untersucht. Und dadurch stellte man fest, oh mein Gott, es gibt viel mehr Bakterienarten, als wir eigentlich gedacht haben. Ne? Also, und da wurde so langsam die Relevanz dieser Bakteriengeschichte bekannt. Und interessanterweise war es so, dass 2003 das Human Genome Project abgeschlossen wurde. Mhm. Da wurde ja die ganze menschliche DNA entschlüsselt. Mhm. Viele erinnern sich noch dran. Und als die DNA entschlüsselt wurde, dachten alle, okay, ab jetzt geht's nur noch aufwärts. Wir können alle Krankheiten bekämpfen und so weiter. Da war aber noch nicht so klar, dass wir mehr Bakterien sind als Mensch. Das heißt, wir sind zu 57%, sagt das Weizmann Institut, Bakterien-DNA tragen wir in uns und Bakteriengene, und nur zu 43% menschliche. Das heißt, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms war eigentlich eine kleine Sache im Vergleich zu dem, was noch auf uns wartet. Und wenn man wirklich Medizin machen möchte, da muss man erstmal das komplette bakterielle Genom entschlüsseln. Deswegen läuft seit 2007 das Human Microbiome Project, wo eben versucht wird, das bakterielle Genom, die bakteriellen Gene zu entschlüsseln, um eben weiter fortzuschreiten in Kenntnissen bezüglich der Darmflora. Was bedeutet das? Der Hautflora, der aller Flora-Arten, die wir im Körper haben. Und einfach unsere Bakterienwelt besser zu verstehen. Was ganz interessant ist, was wir heute wissen, ist, oder was manche sagen, manche Wissenschaftler, dass wir mehr Mikrobe als Mensch sind und dass man ja immer davon ausgeht, okay, die Bakterien bewohnen uns. Aber wenn man so rein vom Genom ausgeht, bewohnen wir eher die Bakterien. Also wir sind ja eigentlich, wenn man so möchte, wahrscheinlich komplett bakteriell gesteuert, verstehen es aber noch nicht, weil uns einfach noch die Insights fehlen zu dieser Sache. Aber faktisch ist, wer kontrolliert wen? Kontrolliere ich meine Bakterien oder kontrollieren die mich?
Ja, das ist extrem spannend. Das heißt, also was ist denn dein Gedanke dazu? Also wenn man es jetzt noch nicht, es fehlen natürlich Untersuchungen, aber was ist denn dein persönlicher Gedanke dazu?
Ich kann mit einer kleinen Geschichte aufwarten. Ich habe eine Alpenüberquerung gemacht im Sommer mit meiner Familie. Ich habe zu Hause achte ich sehr auf meine Darmflora und ernähre mich Darmflora bewusst. Bei dieser Alpenüberquerung haben wir auch viel auf Hütten in den Bergen übernachtet. Hütten sind jetzt nicht besonders ausgestattet, was Obst und Gemüse betrifft. Und ich habe eigentlich sehr anstrengende Tage gehabt mit viel Kraxelei und so weiter. Dann hatte ich einen sehr schweren Rucksack, der auch so einen Bauchgurt hatte, der auf meinen Bauch gedrückt hat. Dann habe ich Eiweißriegel relativ viele gegessen, habe dann abends auf der Hütte Pommes mit Schnitzel bekommen. Und es fing an, dass ich dachte, oh mein Gott, du bist aber gebläht. Aber am Ende dieser Alpenüberquerung, muss ich sagen, ich bin ein grundauf positiv gestimmter Mensch, aber ich hatte so eine leichte Depression. Und ich bin also zu 150% überzeugt davon, dass der schöne Urlaub nicht schuld dran war, sondern es waren wirklich diese Mikrobiomveränderungen. Ich hatte, wenn ich das so sagen darf, Verstopfungen, Völlegefühl, Blähungen. Also meine Haut war unrein. Es war wirklich so ein Blitzkrieg für meinen Darm. Also von vielen grünen Smoothies und gesunder Ernährung auf einmal auf Schnitzel, Pommes und Eiweißriegel mit irgendwelchen Süßstoffen, Zuckeraustauschstoffen und so weiter. Das war mein Darm nicht so gewöhnt. Und dazu noch der Druck von dem Rucksack, dazu noch dieser starke körperliche Stress und der Schlafmangel. Und ich war eigentlich von der Persönlichkeit ein melancholischer Mensch plötzlich. Mhm. Zum Glück kann ich mich beobachten, habe das gemerkt und hinterfragt und gedacht, du neigst doch gar nicht zu Depressionen, überhaupt nicht, auch nicht zur Melancholie oder zum Weltschmerz. Und habe meine Ernährung radikal wieder umgestellt und jetzt geht's mir wieder gut. Und so viel zum Thema, wer kontrolliert eigentlich wen? Mhm. Die Bakterien haben im Prinzip, wenn ich das so weiter durchgezogen hätte, hätten die mich von der Persönlichkeit her verändert. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass bei jedem die Veränderungen gleich sind, aber es ist schon für mich erschreckend gewesen, was allein so 2 Wochen Darmflora-Attacke im Prinzip mit einem Menschen machen können.
Ja. Ich glaube aber auch prinzipiell, ne, dass Ernährung auch ganz viel natürlich mit dem Wohlbefinden zu tun hat und dann letztlich ja auch auf unsere Psyche sich ausbreiten kann. Also ich bin da wirklich bei dir. Ich glaube schon, dass das ganz eng beieinander ist. So, der Körper und das Wohlbefinden. Und es gibt ja auch in letzter Zeit viel mehr und verhäuft auch die Aufmerksamkeit auf das Thema Darm, gesunder Darm, in Anführungsstrichen, ne, was ist ein gesunder Darm, aber was das alles für Auswirkungen haben kann.
Ja, und ich glaube, bei mir war das jetzt auch so extrem, deswegen finde ich das als Beispiel ganz gut, weil es ja eine radikale Umstellung war. Mhm. Aber man stelle sich vor, jemand macht das dauerhaft, jemand verändert nach und nach seine Ernährungsgewohnheiten, vielleicht durch einen stressigen Job, durch einen stressigen Alltag. Jemand verändert nach und nach sein Bewegungsverhalten, was ja auch sich auf die Darmflora auswirkt. Und das dann dauerhaft, kontinuierlich, da merkt man das ja gar nicht so. Ich habe das ja nur so stark gemerkt, weil es so radikal war. Ich sage immer Blitzkrieg, ne? Mhm. Komplett andere Ernährung auf einmal, starke Belastung und so weiter. Und ich finde, jeder, der irgendwie Probleme hat mit der Haut, vor allem, wir reden ja vor allem über Haut jetzt, aber auch mit Fitness im Alltag und so weiter, sollte seine Ernährung mal hinterfragen. Ist das eigentlich die Ernährung, die für mich funktioniert? Und deswegen versuche ich auch immer zu relativieren, wenn ich sage, ja, esst so und so viel Gramm Obst und Gemüse, das heißt nicht, dass das auch direkt funktioniert, wenn man das nicht gewöhnt ist, kann das sein, dass das ein Overkill, auch ein Blitzkrieg für den Darm ist, in die andere Richtung. Man muss im Prinzip seinen Darm langsam gewöhnen, ja, in Richtung positiver Nahrungsmittel und sich dann positiv, damit meine ich, ja, das, was landläufig empfohlen wird und in Studien sich erwiesen hat als vorteilhaft für den Darm, und sich dann beobachten und gucken, funktioniert das auch für mich? Ja, zum Beispiel, ich kann über mich sagen, ich vertrage extrem gut grüne Blattgemüse und Tomaten. Ich vertrage Hülsenfrüchte faktisch nicht so gut. Mhm. Und man kann versuchen, seinen Darm nach und nach daran zu gewöhnen. Kann man versuchen. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Und dann hat man wahrscheinlich einfach nicht die passenden Darmbakterien, um das Ganze zu verwerten. Und wenn die nicht da sind, ist es schwer, sie in den Darm reinzubekommen. Viele denken auch, ja, ich nehme Probiotikum, dann ist alles drin. Ach, können wir gleich drüber reden. Ich möchte jetzt nicht allem vorweggreifen, aber können wir gleich noch mal drüber reden über Probiotika auf jeden Fall. Aber wichtig ist zu verstehen, Darmflora bedeutet immer auch ein bisschen Detektiv spielen und bedeutet auch immer Eigeninitiative. Ja, sich selber beobachten. Es, leider Gottes, bringt es nichts, zu jemandem zu gehen, der macht irgendwas und dann werde ich gesund. Es ist leider Gottes etwas, wo man selber sehr aktiv werden muss.
Genau, und eben auch sehr, sehr individuell, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
So ist es.
Ja. Aber lass uns doch gerne mal drüber sprechen, weil es wäre auch so ein bisschen die Frage, klar, wir können uns jetzt nicht jede und jeden im Einzelnen vorstellen, oder ne, natürlich muss jeder und jeder gucken, was ist gut für mich, wie sind vielleicht auch meine Gewohnheiten, was kann ich anpassen, was kann ich verändern, was tut mir gut. Aber gibt es so allgemeine Tipps für eine gesunde Darmflora?
Allgemeine Tipps sind 30 Gramm Ballaststoffe durchschnittlich pro Tag. Das hängt so ein bisschen vom Körpergewicht ab, aber mit 30 Gramm ist man gut dabei. Allgemeine Tipps, wenig Zucker oder kein Zucker, wenn es geht. Und damit meine ich freien Zucker. Wenn man jetzt Obst isst, wissen wir, ist das vorteilhaft für unsere Darmflora. Prinzipiell sollten aber die Ballaststoffe, die Pflanzenfasern, am liebsten aus Gemüse gewonnen werden oder eingenommen werden, und Obst im Prinzip zum kleineren Teil. Aber Obst hat im Schnitt positive Effekte auf uns. Das heißt, man muss, wenn man von Zucker spricht, keine Angst vor Obst haben. Das ist ganz wichtig. man sollte halt Zucker im Kaffee, im Tee, wenn es geht, meiden. Süßigkeiten, also industriell gefertigte Süßigkeiten meiden. Auf seinen Schlaf achten, auf seine Bewegung achten, auf Stress achten. Denn Stress hat eine starke Auswirkung auf unsere Darmflora. Wer kennt das nicht? Durchfall vor der Prüfung.
Ja.
Mir schlägt etwas auf den Magen.
Ja.
Ja, also bitte nicht unterschätzen die Ganzheitlichkeit. Es geht leider nicht nur mit Ernährung. Und Milchprodukte, Fleisch kann man konsumieren, muss es beobachten, ob man Milchprodukte verträgt, ob man Fleisch verträgt, ob man auch alle Sorten verträgt. Also grundsätzlich ist der Fokus auf pflanzliche Ernährung und alles andere kann man in Maßen genießen. Sollte halt eben sich nur dessen bewusst sein, dass dass man vielleicht ein bisschen auf die Menge achten muss. Ich kann zum Beispiel sagen, ich vertrage von der Darmflora Süßigkeiten sehr gut, will sie aber trotzdem nicht essen, weil ich weiß, dass sie eigentlich viel Kalorien haben und nicht satt machen. Aber man muss sich eben auch beobachten. Also ich will keinem das versagen, zu naschen, Alkohol zu trinken, Fleisch esse ich selber auch. Also ich will keinem was versagen, aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass ein hoher Anteil an pflanzlichen Nahrungsmitteln in der Ernährung Vorteile hat für die Darmflora im allergrößten Teil der Fälle.
Mhm. Was ist denn konkret mit Kaffee und Tee? Ich glaube ja auch, dass viele zum Beispiel bei Magenproblemen oder so auf Tee zurückgreifen. Kennt man ja auch so Magen-Darm-Tee oder dann eben den Kaffee weglassen.
Grundsätzlich sind sowohl Kaffee als auch Tee gut für unsere Darmflora. Sie enthalten lösliche Ballaststoffe und enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, im Fall von Kaffee Polyphenole, und haben dadurch eine förderliche Wirkung. Aber auch da gibt es wieder Menschen, die Kaffee nicht vertragen. Das heißt, wer Kaffee trinkt und ihn gut verträgt, der kann ganz sich relaxed zurücklehnen und wissen, Kaffee ist gesund. Wer allerdings Kaffee nicht verträgt, der sollte es ja eben weglassen. Aber es gibt eben viele Menschen, die mir sagen, oh, ich trinke so gern Kaffee, mir tut er irgendwie gut, aber ist der auch gesund? Und da kann ich mal sagen, ja klar, wenn du ihn gut verträgst, an sich, in der Theorie ist das ein gesundes Getränk. Und wenn du es nicht übertreibst, Kaffee hat ja noch andere Effekte, mehr als nur auf die Darmflora, auch auf den Cortisolspiegel etc. Wenn du es nicht übertreibst und oder einen grünen Tee, wenn du es nicht übertreibst und es gut verträgst, dann nichts wie zu lang, ne? Dann sind das förderliche, gesunde Getränke.
Ja. Und das Mikrobiom selbst wird ja auch oft so als Heilung für den Darm angepriesen. Wie stehst du denn dazu? Das ist ja auch vorhin kurz angerissen.
Das Mikrobiom ist ja erstmal der Überbegriff für alle Mikroorganismen. Das Mikrobiom ist ja der Darm, wenn man so möchte. Also der Darm ist ja im Prinzip ein Schlauch aus Kolonozyten, aus Zellen, dann kommt eine Schleimschicht und dann kommt das Mikrobiom. Und Veränderungen des Mikrobioms können im Prinzip unserer Gesundheit schaden oder unserer Gesundheit Gutes tun. Und Therapien, die speziell auf das Mikrobiom abzielen, also die Beeinflussung des Mikrobioms zu gesund, also um Nutzen rauszuziehen, medizinischen, sind leider noch nicht so ausgereift, aber wird unendlich viel geforscht. Also ich bin regelmäßig auf so internationalen Mikrobiomkongressen und ich kann sagen, dass es eine Armada von Wissenschaftlern gibt, die nur sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wie kann ich Autismus behandeln über eine Beeinflussung des Mikrobioms? Ja. Wie kann ich ein Kind nach der Geburt schon positiv sozusagen einnorden, das Immunsystem des Kindes, damit das später gesund bleibt? Kann ich Krebs über Beeinflussung des Mikrobioms besser behandeln? Kann man Hauterkrankungen über das Mikrobiom behandeln? Aber das sind alles Behandlungen, die größtenteils noch in den Kinderschuhen stecken. Was es schon gibt, ist tatsächlich die Stuhltransplantation. Das heißt, man kann Mikrobiom transplantieren in dem Sinne, dass man einem Menschen, der vielleicht zum Beispiel eine Darmentzündung hat, dass man dem im Prinzip Stuhl von einem Menschen, der das nicht hat, verabreicht und dadurch diese Erkrankung heilt. Ne? Also da gibt es schon Anhaltspunkte. Es gibt auch im Ostblock Länder, die bieten das ja relativ auf wackeligen wissenschaftlichen Beinen an, dass sie Übergewicht etc. alles mit Stuhltransplantation behandeln. Das gibt es tatsächlich schon. Ne? Aber das steckt noch ein Stück weit in den Kinderschuhen. Deswegen würde ich sagen, ein Mikrobiom am besten durch Lifestyle und Ernährung positiv beeinflussen.
Okay. Aber lass uns gerne nochmal dann über die Probiotika, ne? So heißen die ja, sprechen, worauf ja doch viele Leute schwören.
Genau. Probiotika, das sind im Prinzip haltbar gemachte Bakterien, also Kapseln oder Lösungen mit Darmbakterien, die man einnehmen kann. Demgegenüber, es gibt auch noch Präbiotika. Präbiotika, das ist Futter für gute Darmbakterien, damit man das nicht verwechselt. Also präbiotisch ist alles, was Futter ist für gute Darmbakterien. Probiotisch sind Bakterien selber. Und Postbiotika ist das, was die Bakterien, also was Probiotika und Präbiotika, wenn die zusammenkommen, dann entstehen Postbiotika. Also zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, ne? Gut, aber Probiotika, zurück dazu, sind Bakterien, die man in Form von Tropfen, Kapseln oder Pulver zu sich nehmen kann. Die können Vorteile haben. Es gibt zu einigen Probiotika schon eine gute wissenschaftliche Datenlage. Zum Beispiel, was Allergien betrifft bei Kindern. Es gibt bei Durchfall nach Antibiotika-Einnahme ganz gute Daten zu Probiotika. Mhm. Das heißt, man kann sie auf jeden Fall empfehlen. Man kann auf jeden Fall das versuchen. Das ersetzt aber natürlich nicht eine darmfreundliche Lebensweise. Das ist ganz wichtig. Ich höre immer wieder von meinen Followern auf Instagram, was halten Sie von dieser und jener Darmkur? Und da steckt schon der Fehler drin. Ne? Eine Kur ist etwas, was man über einen begrenzten Zeitraum macht. Ich mache auch keine Muskelkur, keine Sportkur, keine Diätkur sollte man idealerweise nicht machen. Man sollte das zu einem täglichen Lifestyle werden lassen. Und eine darmfreundliche Lebensweise sollte ein Lifestyle sein. Probiotikum kann helfen und kann unterstützen. Und ich finde das auch nicht, ich habe gar nichts gegen Probiotika, ich finde die gut. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn die angepriesen werden als ein Tool, wo man Geld bezahlt. Das ist immer, natürlich, das wünschen wir Menschen uns. Wir jetzt legen so ein X auf den Tisch und bekommen dafür Heilung. Und das Problem ist, Gesundheit erfordert leider Gottes sehr viel Eigeninitiative. Und die muss man auch entfalten. Diese Darmbakterien müssen auch gefüttert werden. Wir wissen, dass bei erwachsenen Menschen die Bakterien aus den probiotischen Pulvern, Tabletten etc. sich nicht im Darm ansiedeln. Das ist so, dass unsere Darmflora sich ausbildet. Und ab dem Alter von 3 Jahren, 4 Jahren ist unsere Darmflora in der Lage, fremde Bakterien zu erkennen. Das heißt, die Probiotika gehen rein, die sorgen für ein gutes Darmmilieu und danach werden die wieder ausgeschieden, weil der Körper die nicht behält. Das heißt, wenn man mit Probiotika eine Darmflora wirklich verändern möchte, sollte man das idealerweise in den ersten 100 Lebenstagen des Kindes tun. Und wenn ich jetzt als erwachsene Frau in meinem Alter ein Probiotikum nehme, muss ich davon ausgehen, dass ich dadurch mein Darmmilieu zwar verbessern kann und vielleicht auch generell meine Darmflora fördern kann, aber es nicht lange nicht sein muss, dass diese Bakterien, die in dem Produkt drin sind, sich auch bei mir ansiedeln, sondern ich muss davon ausgehen, dass ich das über einen langen Zeitraum tun muss. Was jetzt, damit will ich das nicht schlecht reden. Ich will nur erklären, dass es nicht so einfach ist, wie es dargestellt wird. Es gibt immer Fälle, wo es dann irgendwie doch einfach war, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass es ein Prozess ist, ein längerer, und dass man sich immer um seinen Darm bemühen sollte.
Aber was sagst du denn, wenn man jetzt wirklich, ne, so wie auch du persönlich da diese Alpenüberquerung hattest, man hat jetzt irgendeine Phase, wo es vielleicht auch schwierig ist, ne, eine gute Ernährung oder regelmäßig Bewegung einzubauen. Wie kann ich so eine Zeit vielleicht überbrücken, ohne dass ich gleich so einen Blitzkrieg für meinen Darm auslöse?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was hätte ich anders machen können? Hätte man auch genauso fragen können. Lela, was hättest du anders machen können?
Ja.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das wäre schwierig geworden. Selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich nehme Flohsamenschalen, Akazienfasern, also Präbiotika mit, ich nehme Probiotikum mit. Je nachdem, bei mir waren die Einflüsse zu groß. Da kam mir noch der Druck auf den Bauch, ein 10-Kilo-Rucksack, den ich am Bauch zu eng geschnallt hatte. Dann kam die extreme körperliche Herausforderung und der Schlafmangel. Das ist vielleicht kein so gutes Beispiel. Wenn man aber, vielleicht nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Mensch, der sich in einer stressigen Phase seines Lebens befindet, wo er aber noch Zugriff auf alle möglichen Tools hat. Also vielleicht eine Prüfungsphase, eine Scheidung, eine Ehekrise, ein krankes Kind. Also blöde Sachen, wo man allerdings noch in den Supermarkt gehen kann und so weiter. Dann würde ich dann generell ist es oder häufig ist es so, dass in stressigen Phasen der Appetit auf ungesunde Nahrungsmittel etwas steigt, weil natürlich ungesunde Nahrungsmittel so konzipiert sind, Fertignahrungsmittel, Süßigkeiten, Chips, dass sie den Dopaminspiegel erhöhen, also Belohnungssysteme im Gehirn, Belohnungssysteme im Gehirn aktivieren. Und dadurch den Körper da so rein manipulieren, dass man solche Nahrungsmittel eben für sich sucht. Vielleicht das erstmal verstehen, zu sagen, okay, das tröstet dich jetzt, wenn du Liebeskummer hast und isst eine Packung Eis vom Fernseher, das mag dich jetzt erstmal trösten, aber de facto verschlechterst du die Situation dadurch. Du wirst da ja nicht gesünder, sondern dir geht's am Ende ja noch schlechter. Das vielleicht erst einmal verstehen in dieser stressigen Lebensphase. Und ich würde auch jedem raten, der sich in einer schwierigen Phase befindet, sich einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, was wichtig ist. Ja, also worauf sollte ich achten? Ich kann jetzt von mir reden als Beispiel. Ich schreibe dann auf täglich meinen grünen Smoothie mit 600 Gramm Obst und Gemüse, täglich meine Eiweißmenge zu beachten. Ich trinke Whey-Shakes, ich vertrage die super, aber das kann man auch ganz anders mit Hülsenfrüchten, da wäre es sogar gesünder. Ne? Also, aber nur so als Beispiel. Täglich darauf achten, dass ich nicht so früh Kaffee trinke am Tag, sondern 90 Minuten warte. Das sind so täglich meinen Sport machen, meine Rückenübungen, auf meinen Schlaf achte, Blaulicht ab der und jener Zeit reduziere, dass man sich das wirklich so aufschreibt. Was ist eigentlich wichtig, damit ich mich gut fühle und nicht nur in dem Moment gut fühle, weil das wären dann im Zweifelsfall Chips, Eis und Zigaretten, sondern langfristig gut fühle. Was muss ich machen, damit ich mich langfristig gut fühle? Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß das jeder. Ne, jeder kennt die Antwort. Man verdrängt das vielleicht mal zwischendurch, dass Sport einem irgendwie doch gut tut und so weiter.
Ja, klar.
Aber es ist so. Und diese Liste sich aufschreiben, irgendwo hinhängen und egal wie schlecht es einem geht, egal wie schwierig die Zeit ist, daran halten. Das ist keinem damit geholfen, wenn man sich selber zerstört. Keinem. Auch wenn man zum Beispiel sagt, ich habe ein krankes Kind, dann neigt man ja dazu zu sagen, weißt du was, ich bin mir total egal, ich möchte nur, dass mein Kind oder mein Partner oder wer auch immer gesund ist. Damit ist niemandem geholfen. Man muss darauf achten, dass man gesund und stark ist, dass man weiß, mit welchen Tools man das Ziel erreichen kann und die eben einhalten. Das sind auch Nahrungsmittel. Man muss sich leider Gottes ein bisschen auch beobachten, welche Nahrungsmittel tun mir gut, welche geben mir Energie und nicht nur so eine 3-Minuten-Energie wie ein Traubenzucker, sondern langfristige Energie. Und dann da ganz streng mit sich sein und so engmaschig versuchen, diese Liste jeden Tag abzuhaken, wie es geht. Und da hilft tatsächlich auch dieses Abhaken, hat auch viele Vorteile. Mhm. Abhaken gibt einem immer einen kurzen Moment der Befriedigung, dann hat man auch eine kleine Belohnung. Und damit will ich nicht sagen, ist kein Eis. Ich esse das alles. Ne? Ich esse Chips, Eis, ich gehe ins Kino, ich bestelle mir Popcorn, ich mache das alles. Aber man muss gucken, dass der größte Teil der größere Teil des Tages darauf abzielt, eben sich gesund zu halten.
Ja, ich glaube, es ist ja super gut, dass du das auch nochmal so sagst und eben auch ganz konkret, ne? Ich glaube, auch so eine Liste hilft enorm, weil man sich auch jeden Tag irgendwie dran erinnern kann, was hat auf jeden Fall Priorität und eben sich so auch in kleinen Schritten belohnen kann. Aber es ist natürlich auch schwierig. Es braucht auch viel Disziplin und ich verstehe auch, wenn manchmal hat man Phasen, wo einem auch ja diese Disziplin dann irgendwie fehlt und dann denkt man sich so, okay, wo soll ich die jetzt noch herholen? Aber ich glaube, genau dieser Ausblick, ne, zu gucken, okay, dass es mir langfristig gut geht und auch zu verstehen, welche wichtige Rolle die Mikrobiome, ne, in unserem Körper haben, kann ja ganz, ganz viel das pushen eben, da weiter auf sich zu achten, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Ja, ich denke dann immer, Lela, du bist nicht alleine. Da leben Milliarden oder Billionen Mikroorganismen, die wollen auch ein schönes Leben haben. Ja. Du bist nicht alleine, fütter die, dann tun die dir Gutes. Also das ist auch für meine Kinder. Ich sag mal, wenn du jetzt dein Mikrobiom fütterst, dann macht das richtig tolle Sachen für dich. Die Bakterien freuen sich, da sind liebe Bakterien, fütter die lieben. Und die helfen dir dann, dass es dir besser geht. Also nicht, dass meine Kinder auf mich hören würden in dem Moment. Das tun sie nur sporadisch oder nur, wenn ich dabei bin. In der Schule sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus. Aber damit will ich sagen, man muss sich im Klaren darüber sein, dass es da lebende Organismen gibt, die davon profitieren, dass man ihnen Gutes tut und die einem das auch wieder zurückgeben. Ist ein bisschen wie im echten Leben, ne?
Ja.
So, ja, so das ist Karma.
Total. Das ist ein total schönes Bild. Ja, genau. Wie so ganz viele kleine Lebewesen, die jeden Tag ganz viel für uns tun und wir eben denen auch ganz viel zurückgeben müssen. Das ist schön. Wirklich schön. Eine letzte Frage hätte ich noch. weil ich das gesehen habe bei dir, bei deinem Instagram-Kanal und es wahnsinnig niedlich fand, nämlich dieser Punkt Mikrobiom, it's in the kiss. Das wollte ich gerne mal ansprechen, weil ich das sehr, sehr niedlich fand. Was genau heißt denn das? Das Mikrobiom ist im Kuss.
Tatsächlich ist es so, dass man über eine Studie herausgefunden hat, dass beim Küssen, also beim jetzt intensiven Küssen, Zungenküssen, sehr viele Bakterien ihren Besitzer wechseln. Und zwar, ich glaube, die haben Probiot, also einen sehr mit Bakterien angereicherten Joghurt verabreicht und danach haben sich die Probanden 10 Minuten lang intensiv geküsst. Und es haben, glaube ich, 80 Millionen Bakterien in der Zeit ihren Besitzer gewechselt. Und ich finde das insofern interessant, Millionen. Als okay. man ja. Man sollte sich erstmal zweimal überlegen, mit wem man bereit ist, Bakterien zu tauschen, sage ich jetzt mal so, ne? Und Zweite ist, ich finde es interessant, weil es evolutionär bedingt den Hintergrund haben kann, dass Menschen früher darauf untersuchen mussten sozusagen, ob sie kompatibel sind mikrobiologisch. Ja. Ne? Und heute mit meinem Wissen von heute und der den Wissen aus der Riechforschung weiß ich auch, dass es auch das den Ziel hatte, aneinander wahrscheinlich intensiv zu riechen. Ne? Das ist jetzt ein anderes Thema, aber sollte man nicht vernachlässigen, diese enge Nähe. Diese enge Nähe hatte ja auch ein bisschen das Ziel, im Prinzip zu schauen, ob man auch olfaktorisch, also ob man sich gut riechen kann, genau. Aber tatsächlich auch eben diese mikrobiologische Kompatibilität testen. Und je nachdem, mit wem man knutscht, kann das auch eine Bereicherung sein, ne? Wenn das eine sehr gesunde Mundflora ist. Nein, wann wird es wahrscheinlich überleben, die fremden Bakterien gar nicht in einem selber. Also wir wissen ja, unser Mikrobiom ist recht stabil und lässt sich nicht so leicht verändern. Na, da muss man sich drüber im Klaren sein, auch wenn man jemanden auf die Wange küsst. Da wechseln Bakterien zwar den Besitzer, aber die überleben in der Regel nicht, weil unser Körper weiß, was dahin gehört und was nicht. Ob das gut ist oder schlecht, es kommt natürlich drauf an, ne? Aber leider ist es so, dass wir das Mikrobiom nicht mehr so leicht dauerhaft beeinflussen können, sondern nur kurzzeitig.
Ja, es ist, ja, je nachdem, ne? Kann gut oder schlecht sein, das stimmt. Je nachdem vielleicht, mit wem man sich geknutscht hat.
Ja, man weiß ja, ich meine, also ich bin jetzt kein Zahnarzt, aber ich meine auch Karies kann man da auch durchaus übertragen, ne?
Ja, könnte sein.
Also Kariesbakterien, ne?
Ja, klingt auf jeden Fall plausibel, das stimmt. Liebe Leila, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich fand es ultra interessant. Ich habe viel gelernt. Alleine, dass wir mehr Bakterien sind als Mensch, ist schon eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall mit rausnehme. Und dass wir natürlich diese ganz vielen kleinen Lebewesen in uns drin täglich pflegen sollten, denen Gutes tun sollten, damit die uns auch gut tun.
Ja, so sieht's aus. Ja, ich war schön, dass ich hier sein durfte und wir ein bisschen quatschen konnten.
Ja,
sicherlich
absolut.
Ein Riesenthema. Da könnte man wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden, aber ich hoffe, dass die Hörer auch was mitgenommen haben, was ihnen jetzt...
Du, wer weiß, wir können ja auch sicherlich da noch eine Fortsetzung machen. Du sagst ja auch, die Forschung ist noch in den Kinderschuhen. Wer weiß, was sich da noch alles ergibt und gerne auf ein weiteres Gespräch mit dir. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute.
In der nächsten Folge vom Vitalgesundheits-Podcast geht es um unsere Augen. Unser wichtigstes Sinnesorgan. Das Fenster zur Welt und zur Seele, wie es so schön heißt. Und so wertvoll sie doch sind, wissen wir recht wenig über sie. Das wollen wir ändern in der neuen Folge mit Dr. Helmut Wilhelm. Er ist Experte für die Augenheilkunde und dem gehen wir dann ganz tief auf den Grund. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr dabei seid in 14 Tagen hier beim Gesundheitspodcast von Vital. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich immer ins Vital-Printheft schauen und uns auch eine E-Mail schicken, wenn ihr Feedback und Anregungen habt. Einfach an podcastfragen@vital.de. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und freue mich auf euch. Eure Clarissa.